In jeder Beziehung, also jetzt zu meiner Frau, musst du doch immer wieder fragen, wann verstehe ich dich richtig? Wie muss ich dich behandeln, dass du dich richtig behandelt fühlst? Mhm. Und jetzt auf die Bibel übertragen, das Zentralste von der Bibel ist ja das Doppelgebot. Liebe Gott mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. So würde mir die Bibel vermutlich auf die Frage, wann habe ich dich richtig gelesen, antworten, dann, wenn deine Liebe wächst. Zu Gott und zum Nächsten.
Glauben und Denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG. Die Bibel, ein Buch aus vielen Büchern und für die einen auch ein Buch mit vielen Siegeln. Dieser Bibel gehen wir heute auf den Grund, weil kaum ein Buch hat unsere Gesellschaft so beeinflusst. Gerade in der Zeit der Reformatoren, also beim Luther und beim Zwingli, hat die Bibel eine grosse Rolle gespielt. Die beiden Männer haben sich nämlich dafür eingesetzt, dass erstens jeder Mensch Zugang zu der Bibel bekommt und sie auch lesen kann. Und zweitens, dass die Bibel die Grundlage ist für den christlichen Glauben. Also, dass kirchliche Gesetze nicht über dem stehen, was in der Bibel steht. Wenn man die reformatorische Tradition verstehen will, kommt man an dem Buch also nicht vorbei. Warum dann die Bibel für die Reformation so wichtig war und ob sie auch heute noch relevant ist, über das habe ich mit dem Felix Rutter geredet. Und er hat mir auch Tipps gegeben, wie man mit schwierigen Bibelstellen umgehen kann. Ich bin Leonie Walder und freue mich, dass ihr dabei seid. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Primarschule hat unser Lehrer uns mal gefragt, was ist das Buch, das am meisten gedruckt wurde. Und ich habe sofort aufgestreckt und gesagt, Harry Potter. Ich dachte, das weiss ich sicher. Aber es war natürlich falsch, weil das Buch, das am meisten gedruckt wurde, das ist die Bibel. Und ich habe mich dort auch recht geschämt, das weiss ich auch noch recht genau, weil ich dachte, als Pfarrtochter hätte ich es eigentlich schon wissen sollen. Ja, also dieser Bibel wollen wir uns auf jeden Fall heute widmen, weil das Lesen der Bibel ist in der reformatorischen Tradition, der Tradition, die wir heute anschauen, sehr, sehr zentral. Darum ist jetzt meine allererste Frage an dich, Felix Rutter. Wie viele Bibeln hast du daheim und welche davon ist dir deine liebste?
Also ich schätze, etwa 20 habe ich daheim und die liebste ist mir die Herder-Übersetzung. Die ist in den 60er Jahren entstanden vom Herder Verlag zum grossen Bibelkommentar. Da haben sie eine neue Übersetzung gemacht. Die ist poetisch schön und auch relativ genau. Und unten dran hat sie noch den Jerusalemer Kommentar. Und die lese ich seit Jahrzehnten mit grosser Freude.
Ist sie auch schon so ganz zerlesen?
Ja.
Sieht man sie auch?
Ja, ich muss schon einzelne Seiten wieder reinkleben beim Römerbrief, heben die Seiten nehmen und so, aber ich lasse sie nicht neu binden, also das werde ich noch überleben. Also, ja.
Das hat ja so dann einen Herzenswert.
Ja.
Also die Bibel, die ist eben ein wichtiger Wert für die reformatorische Tradition, wir kommen nachher auf das, aber bevor wir über die Bibel reden, müssen wir vielleicht die Reformation noch ein bisschen genauer anschauen. Kannst du es schnell mitnehmen? Zwei wichtige Figuren für die Reformation sind natürlich der Martin Luther und dann bei uns in der Schweiz vor allem der Huldrych Zwingli. Was haben die beiden Männer eigentlich wollen? Warum haben die Reformation angestoßen?
Ich fange mal beim Zwingli an. Der ist ja dann 1531 gestorben im Kappelerkrieg im Zweiten, wo die Katholiken gegen die Reformierten gekämpft haben. Und er hat eigentlich wollen, sowohl die gesellschaftlichen wie auch die kirchlichen Brüche alle abschaffen, die nicht irgendwo in der Bibel belegt sind. Angefangen hat es dann 1522 mit dem berühmten Wurstessen beim Froschauer. Das ist ein Druckerei gsi und er hat zwar nicht selber mitgegessen, aber sie haben dort ganz bewusst Fleisch gegessen, wie die katholische Kirche hat gesagt, während der Fastenzeit wird kein Fleisch gegessen und Zwingli hat gesagt, steht nicht in der Bibel. Und so ist es weitergegangen, das Abendmahl, sein Verständnis hat dann bedeutet, das ist ein Erinnerungsmahl und nicht eine Wandlung, wie Katholiken das meinen. Dort ist er dann in Clinch geraten mit dem Luther. Mhm. Der Luther hat gesagt, nein, da ist Jesus real präsent. Und dann sagt dann deswegen, ja, du bist noch zu fest im Mittelalter Katholizismus verhaftet, worauf dann der Luther ihm den Glauben abgesprochen hat. Also die haben dann dort heftig miteinander Fetzen fliegen lassen. 1529 ist das gewesen in Marburg.
Aber der Zwingli hat eigentlich grundsätzlich wie mal geprüft, was haben wir da eigentlich alles an christlichen Traditionen und Brüchen und stimmt das mit der Bibel überhaupt überein?
Genau. Ja, und er hat dann auch die Funktionen vom Staat benutzt, um das umzusetzen, was er gefunden hat, was jetzt biblisch sei. Mhm. Das hat dann auch wieder der Luther entsetzt, weil für ihn ist Kirche und Staat dann doch eher getrennt. Und ganz entsetzt hat es, wo der Zwingli eben Schwert ergriffen hat am Kampf. Da hat der Luther gesagt, das geht gar nicht. Also gut, ich komme zum Luther. Der Luther ist dann 1546 gestorben. Und Der Luther, ich will zwei Begriffe bringen, sola gratia und sola fide. Nur der Glaube, sola fide, sola gratia, nur Gnade. Weil in dieser Zeit sind katholische Händler durch die Gegend gezogen und haben Ablassbriefe verkauft. Mit dem Geld haben sie den Petersdom können bauen. Ablass bedeutet, in der katholischen Lehre damals hat es ein Fegfeuer gegeben. Mhm. Also der Papst, der Ratzinger Benedikt, hat es dann abgeschafft, jetzt vor ein paar Jahren. Das Fegfeuer hat bedeutet, bevor du in den Himmel kommst, wirst du im Feuer himmelsgerecht brennt. Und für deine Angehörigen, das kann sein, ein paar Jahre hockst du noch dort drin. Und wenn du jetzt aber für dich bettest und sogar noch Geld spendest, einen Ablassbrief kaufst, dann kommst du schneller aus dem Fegfeuer in den Himmel. Und mit dem hat man dann die Leute ausgebütet. Und das hat der Luther natürlich gar nicht gut gefunden. Und die berühmteste Akt war dann 1517, wo er die 95 Thesen an Kirchen anschlägt, vor allem gegen den Ablasshandel. Und der Zentralpunkt war eben beim Luther, los, es geht nicht um Leistung. Der Glauben allein glaubt an Jesus und du wirst gerettet und du musst nicht irgendwo Ablassbrief kaufen oder fromme Leistungen erbringen. Das ist ganz betont worden vom Luther gegenüber der damaligen Kirchenlehre, wo eigentlich durch eben die Lehre die Gläubigen unter Druck können halten.
Also die Männer haben eigentlich gemeinsam, dass sie beide gefunden haben, es gibt Sachen, die schief laufen in der katholischen Kirche oder der damals einzigen grossen Kirche sozusagen. Es gibt Sachen, wo man irgendwie mit umkrempeln, wo man wegkommt von dem, was die Bibel sagt. Mhm. In einigen Themen sind sie dann auch weit auseinander gewesen, aber da sind sie sich einig gewesen, oder? Dass sie gefunden haben, ja. Die Machenschaften, das stimmt irgendwie nicht mit der Bibel.
Beide haben dann auch können gegenüber der Hierarchie von der Kirche sagen, der Eck war so ein Gegner in den Diskussionen. Wenn ihr mir könnt von der Bibel meine theologischen Positionen widerlegen, dann stimme ich zu. Aber nur weil es die Kirche sagt, dann stimme ich nicht zu. Mhm.
Du hast vorhin gesagt, es gibt das Sola Fide, also allein der Glaube, Sola Gratia und dann noch ein weiteres Sola, ist eben das Sola Scriptura, allein die Schrift, also nur die Bibel, das ist so die Grundlage sein. Das ist eines von den Grundprinzipien vom Luther, dass man die als Autorität nimmt, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Warum ist denn das ein Anliegen vom Luther und vom Zwingli? Warum die Bibel so zentral?
Ja, eigentlich hat eben damals die römische Kirche hat die Bibel verwaltet. Erstmal hat sie die Bibel auf Lateinisch, das ist die Vulgata, ist die autoritative Übersetzung gewesen. Und in der Kirche ist die Bibel lateinisch verlesen worden. Und wer hat schon Latein können? Anders gesagt, der Zugang zu der Bibel ist im normalen Volk versperrt gewesen. Mhm. Und zur Zeit dann, wo die Reformation angefangen hat, eben, sag jetzt mal 1517, ist schon der Buchdruck aufgekommen, Gutenberg. Und plötzlich hat jeder Gläubig die Bibel im eigenen Text lesen, weil der Zwingli hat schon sehr früh das Neue Testament, sogar vor dem Luther, übersetzt in Dialekt. Und der Zwingli dann, der Luther die ganze Bibel auf Deutsch. Und so hat plötzlich jeder die Bibel lesen und hat durch das ein Gegenmittel gehabt gegenüber der Hierarchie von Rom und das Lehramt und hat können sagen, halt, steht gar nicht in der Bibel. Mhm. Also, das hat natürlich dann auch sehr schnell dazu geführt, dass jeder seine Bibel einzeln eigen ausgelegt hat. Es hat einen Täufer gegeben, der sich ein anders gesehen hat. Der Zwingli hat es anders gesehen als der Luther wieder anders als der Calvin. Also, durch das, wo das Lehramt dann Macht verloren hat, hat es natürlich auch eine Vielfalt von Interpretationen geben von diesen biblischen Texten. Aber primär hat man einfach gesagt, Maßstab für meine Glaubensgewissheit und für all das, was im Glauben wichtig ist, ist die Bibel allein und nicht das Lehramt.
Also dadurch, dass eigentlich das Verständnismonopol von der Kirche aufgeweitet wurde, ist dadurch, dass man es übersetzt hat, haben sie halt auch ein bisschen die Auslegungsmacht verloren.
Ja.
Aber die Leute haben dann können die Kirche zur Rechenschaft ziehen und sagen, hey, also.
Ja, ja.
Ja.
Also ein böses Bild, man hat gesagt, also die Kirche hat das Händchen gehabt, oben ist der Wasserpelter und sie haben den Hahn gehabt, wie viel Heil abgetröpfelt zu den Gläubigen. Sie haben den Hahn verwaltet.
Ja.
Und der Hahn ist dann abgeschafft worden, mehr oder weniger durch die Reformation.
Alle haben den selber können am Tank. Jetzt machen wir einen Sprung zu uns. Was würdest du heute sagen, warum soll man die Bibel lesen? Warum hat das Buch immer noch eine Relevanz, auch jetzt bei uns?
Vielleicht zuerst die Bibel, also das ist eine Sammlung von einem Haufen Schriften. Im Alten Testament sind es 39 und im Neuen Testament 27 und die Katholiken haben dann noch 7, die nur im Griechischen übersetzt sind, aus dem Alten Testament, also als Anhang, sogenannt deuterokanonisch, also nicht ganz gleichwertig wie die anderen Schriften. Die äthiopischen Christen, die haben noch ein paar Bücher mehr, sogar im Neuen Testament. Ja. Also, und die syrischen Christen haben vielleicht die kleinste Bibeln, aber man muss festhalten, das ist eine Sammlung von ganz verschiedenen Charakteren, Schriften, also, das die Bibel. Und jetzt aber auf deine Frage, warum sollen wir sie lesen? Ich weiss, ich habe ein paar Vorlesungen besucht, noch die Kunstgeschichte hat mich interessiert und das ist uns immer gesagt worden, du musst die Bibel lesen, sonst verstehst du überhaupt die westliche Kultur nicht. Viele Kriege, die entstanden sind, viele Kämpfe, also Investiturstreit, was ist das? Da geht es um Glaubensfragen, der 30-jährige Krieg und den Kappeler-Krieg und weiss noch was alles. Mhm. All das verstehst du nicht, wenn du die Bibel nicht kennst. Und die Bilder, gehen mal irgendwo in die Offizien, du weißt gar nicht, was die darstellen, die meisten sind biblische Geschichten. Mhm. Also das wäre für mich schon ein wichtiger Grund zum Kulturverstehen. Aber darüber hinaus würde ich jedem raten, lies doch die Bibel, weil in der Bibel begegnet dir Wort, wo du dir selber nicht kannst zusprechen. Wort vom Trost, Wort von der Ermutigung, von der Wegweisung, von der Liebe, von der Ermahnung auch. Und viele Menschen berichten, dass sie beim Lesen von der Bibel irgendwie die Stimme von Gott vernommen haben. Und dass sie das eben ermahnt hat oder tröstet hat. Und viele erzählen auch, sie sagen beim Bibellesen dem Gott begegnet, sodass sie nachher gesagt haben, ich bin zum Glauben gekommen durch das Lesen von der Bibel. Also mir persönlich ist das auch so gegangen. Mhm. John Wesley, der Augustin und ganz ein Haufen Leute berichten eigentlich solche Ja-Sachen.
Also die Bibel hat beides, sie hat einen kulturellen Wert. Man kann ja unsere Gesellschaft besser verstehen, wenn man die Bibel kennt. Aber sie sagt auch jedem persönlich etwas. Also
ja,
ich kann sie
ja
im Kontext von meinem eigenen Leben lesen, nicht nur in einer grossen
Bibel. Ja. Also ich habe gerne den Begriff Sakrament.
Ja.
Ein Sakrament ist etwas in dieser Welt, wo durchlässig wird für die transzendente Welt. Also Gott kann ein Sakrament nutzen, um sich präsent zu machen in dieser Welt. Ich meine, in der Tradition ist die Bibel kein Sakrament, aber ich brauche jetzt das Wort da. Bibel sakramental lesen bedeutet für mich, ich lege das Ohr an das Buch, damit ich die Stimme von Gott vernehme. Dass der Gegenstand, also die Bibel ist für mich in dieser Welt entstanden. Das ist, ja, das ist nicht aus dem Himmel gefallen, ja, wie der Koran. Und dass ich mein Ohr dran lege, weil Gott redet, der Luther sagt auch, Gott redet nirgendwo kräftiger als durch die Bibel. Und dieser Stimme will ich eigentlich begegnen. Darum ist für mich das immer die zentrale Frage beim Bibellesen, auch für andere Leute. Suchst du Wahrheit, dass du die Wahrheit besitzt und anderen allenfalls kannst um die Ohren schlagen? Mhm. Oder suchst du den lebendigen Gott, der durch die Bibel zu dir reden kann, wenn du ein offenes Herz hast? Das ist für mich eine ganz wichtige Vorentscheidung beim Bibellesen.
Ja. Also auch, dass ich nicht sage, ich habe eigentlich eine Meinung und ich schaue jetzt, ich suche die Stellen, die mich unterstützen.
Ja, das macht man häufig, aber das ist eigentlich nicht der richtige Zugang, denke ich, sondern der demütige Zugang, eben sakramental, eigentlich jetzt das, wie kommt das vom Jenseits durch das Wort durch zu mir ins Herz?
Ja.
Diese Frage ist für mich entscheidend.
Da können wir vielleicht gerade noch nachhaken. Eben, du hast gesagt, die Bibel ist ein sehr komplexes Buch, das nochmal aus verschiedenen Büchern besteht. Oder wir haben Briefe, die sind ja ganz anders geschrieben als irgendwie eine Geschichtserzählung oder die Evangelien, die über Jesus erzählen. Gibt es dann eine richtige und eine falsche Art, zum Bibel zu lesen und mit diesen Texten umzugehen?
Also zuerst würde ich mal sagen, ich habe das selber erlebt an meinem Schwiegervater, wo er dann zum Glauben kam, hat er vorne angefangen und hat sehr schnell aufgehört. Also ich würde nicht empfehlen, vorne, das ist eben ein Buch, das man nicht von vorne nach hinten muss lesen, sondern ich würde sagen, wenn du dich das erste Mal an die Bibel wagst, fang doch mit einer Jesus-Geschichte an, Markus Evangelium, das kürzeste. Das ist so wie ein Journalist erzählt von Jesus. Das Zweite ist auch, ich brauche ein Bild. In jeder Beziehung, also jetzt zu meiner Frau, musst du dich immer wieder fragen, wann verstehe ich dich richtig? Wie muss ich dich behandeln, dass du dich richtig behandelt fühlst? Mhm. Und jetzt auf die Bibel übertragen. Das Zentralste von der Bibel ist ja das Doppelgebot. Liebe Gott mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. So würde mir die Bibel vermutlich auf die Frage, wann habe ich dich richtig gelesen, antworten. Dann, wenn deine Liebe wächst. Zu Gott und zum Nächsten. Und ich denke, das ist eben die zentralste Antwort auf die Frage, wann lese ich die Bibel richtig? Und da kommt mir die Geschichte von Franz von Assisi in den Sinn. Da ist eine Witwe gekommen mit hungernden Kind zu den Franziskanern und bettelt um Essen. Und dann sagen die, wir haben selber nichts und sind dann zum Franz gegangen. Franz, was sollen wir machen? Da kommt dem Franz in den Sinn, wir haben ja mal geschenkt bekommen, eine handgeschriebene Bibel. Pergament, das war damals ein Vermögen. Mhm. Geht, verkaufen die Bibel und geben dann das Geld den Armen. Und dann sagt er in dem Zusammenhang, Gott hat mehr Freude daran, wenn wir das Evangelium tun, als wenn wir drin lesen. Und dann sagt er noch, an den Buchstaben ersticken alle Frommen, wenn sie dem Geist, der in der Heiligen Schrift weht, nicht folgen wollen. Ja, tot sind sie, wenn sie nur die Worte kennen und im Blick auf die anderen Menschen nur Worte machen.
Also die Bibel ist nicht nur eine Ansammlung von Wissen und ich weiss nachher mehr, wenn ich sie durchgelesen habe, sondern sie soll mein Handeln, mein Leben beeinflussen. Ja. Dann habe ich richtig mit der Bibel sozusagen.
Der Paulus sagt es ja mal so ganz pointiert, der Buchstabe tötet.
Ja.
Also wir können uns wirklich aus der Bibel können wir den Tod oder das Leben holen.
Ja.
Das ist unsere Grundhaltung. Also, häufig benutzt man ja die Bibel gegeneinander, so wie, ich sage es mal, vor dem Gericht. Und ich würde jetzt plädieren, dass man das Bibelwort als Nahrung einander schenken, als Brot des Lebens. Ich habe ein Geschichtli mitgenommen, ich will das gerne vorlesen. Mhm. Der Johann Peter Hebel, Schatzkästchen, das war so romantische Schriftsteller. In Härtlingen trifft ein Bauer den Herrn Schulmeister im Felde an. Ist's noch euer Ernst, Schulmeister, was ihr gestern den Kindern zergliedert habt? So dich jemand schlägt auf deine rechte Wange, dann biete auch die andere dar. Der Herr Schulmeister sagt, ja, es steht im Evangelium. Also gab ihm der Bauer eine Ohrfeige und eine zweite auf die andere Wange, denn er hatte schon lange einen Verdruss auf ihn. In dem reitet in einer Entfernung der Edelmann vorbei und sagt seinem Jäger, schau doch nach, Josef, was die zwei dort miteinander haben. Als er Josef kommt, gibt der Schulmeister, der auch ein starker Mann war, dem Bauern auch zwei Ohrfeigen und sagt, es steht auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Ein vollgerüttelt und überfließend Maß wird man in euren Schoß geben. Und während dem letzten Sprüchlein gab er ihm noch ein halbes Dutzend Schläge. Da kam der Josef zu seinem Herrn zurück und sagte, ah, es hat nichts zu bedeuten, sie legen einander nur die Heilige Schrift aus.
Ja. Also das ist nicht so die richtige Art zum
genau, zum aber Bibel das lesen. Begegnet mir immer wieder, wie man rechthaberisch mit der Bibel aufeinander losgeht. Wir haben in der VBG haben wir so ein geflügeltes Wort, Meuchlingsbibeln.
Ja.
Also hinterrücks am anderen mit Bibelfers um den Kopf schlagen. Das ist eben nicht gemeint. Ja.
Nicht die schöne Art.
Nein, nicht die schöne Art.
Also die Bibel ist in dem Fall ein Zugang für uns zu Gott, weil sie uns Zeugnis gibt über das, was Gott über uns Menschen denkt und auch, wie er mit uns unterwegs sein wird, dass wir da können lernen aus der Bibel. Bibel lesen sollte uns auch gut tun. Du hast vorhin gesagt, es gibt uns Trost, es kann uns ermutigen. Aber doch fällt es einem ja nicht immer einfach zum Bibel lesen. Also ich merke es, ich lese ja sehr gern grundsätzlich, aber ich merke auch mal, dass ich denke, eigentlich gelustet mich jetzt der Roman oder das Buch irgendwie ein bisschen mehr als in der Bibel lesen. Ja, was würdest du da für Tipps geben? Wie kann ich es mir selber, das Bibellesen auch schmackhaft machen? Gerade dann, wenn ich merke, ich habe das Gefühl, ich habe das Evangelium jetzt auch genug gelesen.
Also der erste Tipp ist, es kommt mir in den Sinn, als ich den Dostojewski gelesen habe, Brüder Karamasow, auf 1000 Seiten. Wenn nicht täglich irgendwo einen Abschnitt liest, dann verlierst du den Zusammenhang. Heb Geduld beim Bibellesen. Fang mal an und bleib dran. Heb Geduld. Also, erster Ratschlag, heb Geduld.
Yeah.
Also, sie sondern nicht sofort Frömmigkeit ab und weiss nicht was. Also, du musst länger ein Ohr an das Buch anlegen, allenfalls.
Also, nur weil ich gerade einen Bibelvers lese, schwebe ich dann nicht gerade aus dem
Das Raum. Ist selten. Es kann auch geschehen, aber ich würde. Und das Zweite ist eben dann das drum, der Ignaz von Loyola, der Exerzitien erfunden hat, der schlägt ja vor, einen Bibelabschnitt zwei Wochen allenfalls. Zu lesen, immer wieder zu beten darüber, bis es mir ist, irgendwo mich verändert. Also, dass ein Text einfach Zeit lassen, bis er wirklich Frucht bringt. Und vielleicht ein dritter Tipp ist der von Benedikt von Nursia, den haben wir im letzten Tradition gehabt, monastische Tradition, der Gründer von der Benediktinerabteien. Der Benedikt sagt in seiner Regel, Lectio Divina nennt er das. Der Mönch sitzt auf dem Bett scheinbar, liest einen Text, bis ein Vers ihm ins Herz fällt, dann soll er abknüllen, kurz und heftig beten und weiterlesen.
Ja.
Und was ist damit gemeint? Mir kommt ein Beispiel in den Sinn. Ich lese jetzt die Apostelgeschichte, dann steht dort, sie sind ein Herz und eine Seele gewesen. Sie haben alles geteilt miteinander. Dann lese ich den Text und dann kommt mir in den Sinn, oh, bei uns in der Gemeinde haben wir gestunken. Dann kommt ein kurzes Gebet, Herr, schenk doch Frieden in unsere, da, die Parteien, die wir haben. Und plötzlich merke ich im Betten, ja halt, ich habe auch schlecht über das Vreni und den Franz und so geredet. Mhm. Also findet Veränderung an mir auch statt im Betten. Der Text ist mir eben so ins Herz gefallen und ich habe betend reagiert auf den Text. Also das ist gemeint mit dem Lesen und Betten.
Also dass es uns immer wieder auf uns zurückwirft, jawohl, sozusagen.
Ja, ja.
Dann, was mache ich mit den Stellen, die mich irritierend und hässig machen. Also manchmal denke ich so, oh, was für ein schöner Psalm und dann plötzlich kommt «Und meine Feinde». Und
ja.
Dann bin ich so, wow, wie gehe ich mit dem um? Oder manchmal versteht man einfach ja auch gar nicht, wie muss ich jetzt das einordnen?
Also gerade bei, den Fluchpsalmen, da habe ich einmal, ich glaube, der Anselm Grün hat das mir einmal gesagt, es gibt Menschen, die werden so plaget von anderen Menschen, dass sie praktisch nur noch fluchen können.
Ja.
Die sind so im Loch. Und wenn ich so einen Fluchpsalm lese, muss ich nicht Menschen verfluchen, aber ich bin solidarisch mit Menschen, wo ich weiss, die leiden jetzt so unter den Mitmenschen, ich bete für die. Also, ich zensuriere nicht den Psalm, sondern ich merke, was dahinter für eine Not in dieser Welt ist und bete dann dafür. Auf der anderen Seite sagt mal Dorothea Sölle, komische, unverständliche und bösartige Vers, wo mir begegnet, lies die Vers, wo Kraft entfaltet, wo deine Freiheit mehret, deine Liebe mehret, bleib an dem hängen. Grosszügig überlesen. Und dann habe ich etwas gelesen, ich habe gerade unlängst ein Büchlein gelesen vom Rowan Williams, das ist der ehemalige Erzbischof von Canterbury, also der höchste von der anglikanischen Kirche.
Mhm.
Und in einem Büchlein schreibt er, die Annahme, dass das, was die Menschen im Alten Testament gemacht haben, richtig gewesen sein muss, weil es in der Bibel steht, gehört zu den grössten Tragödien und Irrtümern im Verständnis der Bibel. Weil aus dem heraus hat man dann eine Rechtfertigung abgeleitet für Gewalt, für Sklaverei, für die Unterdrückung der Frauen und weiss nicht was alles, wo man heutzutage schlichtweg würde sagen, das ist böse. Also darum, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, Jesus ist für mich das ultimative Wort von Gott. Und der leitet die Bibel durch sein Leben aus. Darum darf eigentlich kein Satz von der Bibel Autorität auf mich oder über mich gewinnen an Jesus vorbei.
Mhm.
Ich bin ein Nachfolger von Jesus und nicht von der Bibel. Also von daher, wenn ich dort den Text lese, bring alle um in Jericho, dann muss ich sagen, das hätte Jesus nicht gemacht.
Ja.
Also lasse ich links liegen.
Also ein bisschen den Jesus-Filter mitnehmen.
Ja, das ist für mich ein hilfreicher Zugang.
Und nicht jede Person, die in der Bibel beschrieben wird, ist mir gerade Vorbild.
Nein,
sondern es werden halt einfach eine Geschichte voll auch fehlerhafte Menschen gezeigt.
Also er ging hin und er hängte sich. Das ist jetzt nicht ein Satz, den ich umsetzen muss.
Ja. Ja.
Oder der Hiob verflucht seit dem Tag meiner Geburt.
Ja.
Meine, das kann einem passieren, dass man so im Loch sitzt, dass man das sagt, aber das ist mir jetzt nicht Vorbild.
Ja.
Ja.
Also, vielleicht können wir da noch mal schnell zusammenfassen. Oder? Die Bibel ist ein Buch aus vielen Büchern, verschiedenen Schriften, und sie gibt uns einen Zugang zu Gott. Also wir können Gott darin lernen und es wirft uns auch wieder auf uns selber zurück. Die Bibel ist nicht immer einfach zum Verstehen.
Ja.
Es ist auch nicht immer gleich genussvoll, um sie zu lesen. Aber es braucht einfach Zeit und Geduld, dass man sich damit auseinandersetzt, damit man die Schätze auch entdecken
kann. Es ist nicht immer einfach. Ja, schreib dir doch einmal die Fragen auf, die du hast. Und geh zu einem Theologen. Für das haben die studiert. Geh mal zum Pfarrer, Pfarrerin und leg die Fragen vor.
Also die Bibel auch zusammenlesen,
ja,
ist
sicher
ein guter
Tipp. Ja, das wäre ja eigentlich ursprünglich so gedacht gewesen. Ja.
Die Idee.
Ja.
Nicht nur, ja. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen von der Theorie immer auch noch einen kleinen Schritt machen in die Praxis. Jetzt Felix, was gibst du uns heute für eine Übung mit, wie können wir uns dieser reformatorischen Tradition in unserem Alltag nähern oder mal etwas ausprobieren?
Ich würde zwei Sachen nehmen. Das erste, sola gratia, sola fide, allein der Glauben, es ist alles Gnade, würde ich sagen, noch mal ganz fest betonen, du musst um vor Gott zu sein, nicht zuerst vollkommen sein. Mhm. Hör auf mit dem Willen, dich verbessern, gang zuerst einmal in die Nähe von Gott. Das heisst eben Glauben und Gnade. Also, in einem ganz einfachen Gebet habe ich das auch mal gemacht vor Jahrzehnten und gesagt, du Gott, wenn es sich gibt, ich will mit dir leben. Punkt. Und das hat wirklich einen Change in meinem ganzen Leben gegeben. Ja. Also, das erste, Gratia, also, sola Gratia und nicht Leistung. Und das zweite, sola Scriptura, fang doch an, jeden Tag einen kleinen Abschnitt zu lesen. Ich lese zum Beispiel jeden Tag einen Psalm. Ich habe sie alle nummeriert mit dem Tag vom Jahr. Heute war Psalm 85 dran gewesen. Also, ich bin schon einmal durch, 150, mhm, und jetzt bin ich 85. Und schreibe mir einen Vers raus in ein Heftchen. Und der Vers, den bewege ich dann immer wieder mal durch den Tag. Also, es ist heute der letzte Vers gewesen, Psalm 85. Und ich sage jetzt gar nicht, was da jetzt steht. Das schaue ich selber mal nach. Aber, einfach, und das bewege ich dann. Und so kann die Bibel langsam in mir verändernd wirken, die Worte, die Gott durch die Bibel mir sagt. Also, einen kleinen Abschnitt, einen Vers rausschreiben und treu den Tag durch wiederkommen. Ruminatio heisst das im Lateinischen. Wäre ein schöner Brauch.
Gut, dann nehmen wir doch das gerade mit in die Woche. Danke Felix dir für deine Ausführungen über die reformatorische Tradition und auch danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt etwas Neues gelernt, können mitnehmen und eben nähert euch doch mal dieser Bibel, setzt euch mit dieser Bibel auseinander und sucht auch sehr gerne das Gespräch mit Leuten über die Bibel. In der reformatorischen Tradition ist die Bibel extrem zentral. Weil in der Bibel können wir Gott begegnen, wir finden Ermahnung, Ermutigung und Trost und wir können nachlesen, was für Gedanken Gott über uns Menschen hat und wie er sich unser Zusammenleben gedacht hat. Für den Luther und den Zwingli war klar, jede und jede soll diese Bibel lesen können. Und heute, mehr als 500 Jahre später, gibt es die Bibel in allen möglichen Sprachen. Also eigentlich eine reformatorische Erfolgsstory. Ja, aber wie sieht es denn bei euch aus? Was habt ihr für eine Beziehung mit der Bibel? Was bedeutet euch das Buch? Leset ihr ab und zu die Bibel? Und wenn ja, was für Herausforderungen begegnet euch beim Bibellesen? Schreibt uns sehr gerne eure Fragen und Gedanken und erzählt auch, was ihr für Erfahrungen macht mit unserer Übung von der Woche. Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke vielmals fürs Zuhören und macht's gut. Glauben und Denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG.